Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
In Leipzig geht heute die Buchmesse zu Ende. Wir schauen zum Abschluss nochmal auf dieses große Lesefest. Was wurde gefeiert? Worüber wurde debattiert? Dazu gleich bei mir im Gespräch mit einer Bilanz und frischen Eindrücken meine Kollegin Judith Heidkamp. Außerdem geht's bei uns um die Möglichkeit des Bösen, das gerne in der Nachbarschaft lauert. Die Regisseurin Marie Schleef hat dazu eine Kurzgeschichte der US-Autorin Shirley Jackson an den Münchner Kammerspielen inszeniert. Mit Die Unschuld ist diese Woche ein japanischer Autorenfilm bei uns in den Kinos angelaufen, der das Thema Mobbing an Schulen, aber auch andere große Fragen verhandelt. Und dann erinnern wir noch an einen Ausnahmepianisten, Maurizio Pollini. Ein Revolutionär, nicht nur an den Tasten, ist tot. Andrea Mühlberger begrüßt Sie zur BR24 Sonntagskultur. Schön, dass Sie gerade zuhören.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Ja.
Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss.
Wir leben in einer Demokratie, wir sind in der Lage, das auszuhalten. Und wir kommen zu den Themen zurück, die in diesem Saal interessieren.
Das kommt nicht so oft vor, der Bundeskanzler und der Bundespräsident auf der Leipziger Buchmesse. Ja, und beide, Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier, die wurden bei ihren Reden gestört von Protesten und israelkritischen Zwischenrufen. Laute Störgeräusche also zum Auftakt einer Veranstaltung, die sich ja auch versteht als Ort für demokratische Auseinandersetzungen. Heute geht die Messe zu Ende und ich bin mit meiner Kollegin Judith Heidkamp verbunden, die in den letzten Tagen wahrscheinlich einige Kilometer in Leipzig zurückgelegt hat. Hallo Judith.
Ja, in der Tat. Hallo Andrea.
Ja, Judith, es ist dann ja wieder etwas Ruhe reingekommen in den Messebetrieb, zumindest an der Protestfront wurde es leiser, oder?
Naja, also mit Ruhe ist hier nichts. Diese Messe ist ja ein Reden und Lesen und Debattieren-Treffen mit 3000 Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, von Lyrik bis Atomstrom, sage ich mal, und mit noch viel mehr Stimmen und Meinungen und Argumenten und Perspektiven. Und das heißt ja nun ganz zwangsläufig, dass es auch mal hitziger wird. Und ich denke auch, dass die meisten Menschen hier auch die Verzweiflung teilen über das Sterben in Gaza und auch in Israel und in dem Streit über Störer von Veranstaltungen als Mittel zur Aufmerksamkeitserzeugung. Da kommt ja letztlich auch die Hilflosigkeit zum Ausdruck dieser Eskalation gegenüber.
Jetzt hat die neue Messechefin Astrid Böhmisch ja auch nicht leicht gehabt. Sie hat kein leichtes Erbe übernommen. Im vergangenen Jahr der ersten Messe nach 3 Jahren Pandemiepause kam 20% Aussteller weniger. Wie war es denn diesmal? Zeigen die Verlage wieder mehr Interesse oder ziehen sie sich noch mehr zurück?
Übrigens auch kein leichtes Erbe, weil der alte, sehr beliebte Messedirektor ja nach 30 Jahren quasi hingeschmissen hatte. Ne? Oliver Zille, der das geschafft hatte, dass diese Messe nach der Wende nicht abgewickelt wurde. Und der ist offenbar wegen des Spar- und Erfolgsdrucks hinter den Kulissen gegangen. Jedenfalls hat er das jetzt erstmals in einem Interview so angedeutet. Aber die Verlage, also die haben erstmal ein großes Interesse, im Frühjahr so einen Kristallisationspunkt der Aufmerksamkeit für Bücher zu haben. Wie viele Sendungen werden gemacht, wie viele Artikel werden geschrieben mit diesem Anlass, weil es diese Messe gibt. Aber die Pandemie hat natürlich digitale Treffen sehr weit nach vorne gebracht. Früher kam man viel stärker hierher, um Menschen wirklich mal zu begegnen. Aber wer heute knapp kalkulieren muss, der macht das jetzt eben öfter mal per Videoschalte. Also da ist Leipzig dann nicht mehr so die lang erwartete Möglichkeit. Ob schon natürlich trotzdem attraktiv, weil man sich einfach wirklich mal sieht. Dann ist die Branche ja eh unter Druck, Papierkosten, Inflation und so weiter. Man macht vielleicht lieber einen Gemeinschaftsstand statt eines eigenen Stands. Diogenes zum Beispiel, der große Schweizer Publikumsverlag, der hat das so gemacht. Mhm. Oder die Zeitungen zum Beispiel. Die FAZ hat früher hier eine eigene Bühne gehabt, die hat sie jetzt nicht mehr. Auch die ARD verzichtet auf eine eigene Bühne. Sie hat jetzt eine Literaturbühne zusammen mit dem ZDF und Dreisat. Also für Autoren, Autorinnen weniger große Auftrittsmöglichkeiten. Das sind alles so Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Ich habe wahrgenommen nach wie vor viel Sympathie für diese Messe, aber auch einige Fragezeichen.
Und natürlich steht die Messe immer im Schatten von Frankfurt, der größten Buchmesse der Welt. Was würdest du sagen, wofür braucht es denn da noch die Leipziger Buchmesse?
Selbst für Frankfurt gilt ja, man braucht nicht mehr zwingend einen physischen Ort, um sich zu treffen, auch nicht für Vertragsabschlüsse. Aber andererseits trifft man eben auch keinen zufällig, wenn es diesen Ort nicht gibt. Man läuft eben nicht Leuten in die Arme, so wie es mir natürlich jetzt auch passiert ist, mit denen man nicht gerechnet hätte. Es ergeben sich nicht unerwartet neue Verbindungen. Man entdeckt nicht Lesestoff, gerade der kleinen Verlage, die in Buchhandlungen im Zweifelsfall gar nicht ausliegen würden, aber auch nicht nachgefragt werden. Leipzig liest, sagt von sich, es sei das größte Lesefest Europas. Und das ist ja schon mal ein Superlativ. Also ich war zum Beispiel gestern Abend bei einer großen Veranstaltung, wo lauter kleine, unabhängige Verlage einem total gemischten Publikum Bücher vorgestellt haben, die sonst wahrscheinlich eher in kleineren Zirkeln wahrgenommen werden. Und dann muss man sagen, oder würde jedenfalls die Messe sicher sagen, wird es irgendwann auch politisch, weil es ja um Vielfalt geht. Und die Messe versucht sehr, sich noch stärker als Ort der offenen Gesellschaft zu positionieren.
Ja, Demokratie verteidigen, Vielfalt stärken, das waren ja auch so die großen Themen. Und die Leipziger Messe als Umschlagplatz für die kleinen Verlage, du hast es erwähnt. Neben dem Messebetrieb in den Hallen hat sich in den sozialen Medien ja fast schon eine Art Parallelmesse etabliert, ist so zumindest mein Eindruck, die ich ja von München aus oder von außen aus auf die Messe drauf gucke. Die Verlage schicken junge Scouts los mit so Mini-Mikrofonen, die dann ihre Filmchen posten auf Instagram oder auf TikTok. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien jetzt als Messeplattform?
Also ich glaube, die S. Fischer Verlage haben das sehr auf den Punkt gebracht. Der Stand hat nämlich so eine Art Selfie-Wand mit einer Art riesigem Polaroid als Rahmen, in dem man sich fotografieren kann. Ansonsten grüner Hintergrund mit Fischer-Logo, aber kein einziges Buch. Aber Beweis, ich war auf der Buchmesse. Das wird sehr nachgefragt. Ich glaube, grundsätzlich hoffen alle Verlage natürlich sehr auf Social Media als Verbreitungsmöglichkeit. Der Börsenverein hat auf dieser Buchmesse eine Studie vorgestellt, nach der junge Leute wieder mehr Geld für Bücher ausgeben und sich die Bücher, die sie lesen, vor allem im Internet und auf Social Media empfehlen lassen. Die über 20-Jährigen besonders über Instagram, die unter 20-Jährigen besonders über YouTube und TikTok, das sogenannte BookTok. Und bei BookTok ist ja der BR mit BR Literary seit dieser Buchmesse auch dabei.
Ja, und wie lesen denn dann die jungen Menschen heute überhaupt? Lesen die analog oder lesen die digital?
Die wollen physische Bücher. Also die wollen Bücher anfassen.
Und tatsächlich.
Die Bücher sollen auch schön aussehen. Ja? Also ob das zum Beispiel einen Farbschnitt hat, darauf wird durchaus geachtet, denn man möchte sie ja auch fotografieren.
Ja, wer möchte, kann später auch noch mehr von dir von der Leipziger Buchmesse hören im Büchermagazin Divan, das du dann zusammen mit Knut Kortzen auf der Buchmesse moderierst. Mit dabei auch Iris Wolf, Amelie Fried, Didier Eribon, kurz nach 14 Uhr auf Bayern 2. Ja, Judith, danke für das Gespräch und dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen letzten Messetag.
Danke dir.
Das Böse lauert beinahe überall, zumindest im literarischen Werk von Shirley Jackson. Die 1965 verstorbene US-Amerikanerin gilt in ihrer Heimat als Queen of Gothic Fiction. Bei uns war sie bisher weitgehend unbekannt und damit ein Fall für Marie Schleef. Die Regisseurin sucht für ihre Arbeit nach Texten zu Unrecht vergessener Schriftstellerinnen, die sie dann auf ihre Weise inszeniert. Für die Münchner Kammerspiele hat Marie Schleef jetzt einen Text von Shirley Jackson, der Meisterin des Unheimlichen, ausgegraben, die Möglichkeit des Bösen. Katharina Mühl war gestern Abend bei der Premiere und hat in Abgründe geblickt, die sich gleich hinter den Rosensträuchern mancher Nachbarin auftun.
Wie sieht das Böse eigentlich aus? In Marie Schleefs Inszenierung besticht es durch optische Makellosigkeit. Die Protagonistin des Stücks, die ältere Dame Adela Strangeworth, trägt ein bonbonrosa Satarkleid mit Rüschen und einer überdimensionierten Schleife am Hals, hat eine perfekt frisierte Dauerwelle und jede ihrer Bewegungen glänzt durch Eleganz. Ihr Leben ist im wahrsten Sinne des Wortes rosig. Zum einen, weil sie jeden Morgen wieder vor Glück darüber erstrahlt, dass sie in ihrem Zuhause in der Pleasant Street aufwachen darf. In dem Haus, in dem schon ihre Eltern und Großeltern gewohnt haben, an dem Ort, in dem sie alle Nachbarn mit Namen kennt. Rosig zum anderen, weil sie in der Inszenierung tatsächlich in einer riesigen Rose wohnt. Der Schornstein ihres Hauses hat die Form einer geöffneten Rosenknospe und die Außenwände sind im Grünton eines Rosenstängels gestrichen. Aus ihnen wachsen Dornen, als wollten sie jeden warnen, der sich dem Haus nähert. Achtung, Gefahr! Auch die Musik, die die Inszenierung atmosphärisch begleitet, klingt mystisch, stellenweise fast bedrohlich, als verstecke sich hinter den adrett gepflegten Fassaden der unscheinbaren Miss Strangeworth ein Geheimnis. Überhaupt wird das Stück klanglich hauptsächlich von Musik getragen. Die ersten gesprochenen Worte fallen erst nach knapp 50 Minuten. Doch das soll nicht heißen, dass es in der Inszenierung keinen Text gäbe. Schließlich entdeckt Marie Schläf darin die vergessene Kurzgeschichte von Shirley Jackson wieder, der Queen of Gothic Fiction. Wer Miss Strangeworth für eine harmlose ältere Dame von nebenan hält, hat sich getäuscht. In ihren eigenen vier Wänden, wenn sie an ihrem Schreibtisch sitzt und eine geheime, verschlossene Schublade öffnet, verändert sich ihre perfekte, aufrechte Haltung. Dann wird sie krumm und buckelig und ein hämisches Lachen erklingt. Die Maske fällt und das Böse in ihr kommt zum Vorschein.
Aber die Stadt muss sauber und rein bleiben.
All die Beobachtungen, die sie über ihre Nachbarn gesammelt hat, nutzt sie nun, um Gerüchte in die Welt zu streuen. Gerüchte, die den Betroffenen das Leben schwer machen. Das Absurde dabei, sie selbst ist überzeugt, der Welt etwas Gutes zu tun. Eindrucksvoll erzählt wird das Stück durch ausdrucksstarke Körpersprache und expressive Mimik des Ensembles. Marie Schläf lässt das Geschehen in Zeitlupe spielen, ein Stilmittel, das in ihren Inszenierungen öfter auftaucht. Das wirkt stellenweise ulkig, wenn der Briefträger zum Beispiel fröhlich pfeifend vor sich hinhüpft, aber in seinen verlangsamten Bewegungen mit der Schnelligkeit der Schwerkraft kämpft. Hauptsächlich verstärkt die Slow Motion aber den absurden, verfremdenden Effekt. Es wirkt wie eine andere Welt. Zwar stehen Menschen auf der Bühne, ihre Bewegungen erinnern jedoch an Avatare aus einem Computerspiel. Die verlangsamte Körperlichkeit erzeugt eine ungeheuerliche Spannung. Sie wirkt wie eine riesige Lupe, die man auf die Szene in der Therese-Giese-Halle richtet, um so jede emotionale Regung im Gesicht wahrnehmen zu können, jeden körperlichen Impuls, jede Haltungsveränderung. Am Ende der stimmungsvollen Performance ist es also eine Frage der Perspektive, was gut und was böse ist. Oder ist das der Trick des Bösen, Mitleid zu erhaschen, indem man sich selbst als Held darstellt und die anderen in die dunkle Ecke drängt? Marie Schläfs Inszenierung saugt die Zuschauer in eine mystische Welt und überzeugt durch das Zusammenspiel von visueller Verfremdung und großartiger schauspielerischer Leistung. Am Ende gab es für das Team zwar keine Rosen, dafür donnernden Applaus.
Die Möglichkeit des Bösen, erstmals auf deutschen Bühnen in der Regie von Marie Schläf an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Termine sind am 27. und am 30. März. Spätestens seit Hirokazu Koreeda 2018 für sein Familiendrama Shoplifters in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ist er einem größeren Publikum bekannt. Sie erinnern sich vielleicht, in dem Film geht es um eine arme Familie, die am Rand von Tokio lebt und sich mit Gelegenheitsjobs und Gaunereien über Wasser hält. Sein neuer Film, Die Unschuld, bekam vergangenen Mai in Cannes den Preis für das beste Drehbuch. Diese Woche ist Die Unschuld in den Kinos angelaufen und wieder geht's um Familie und den Einfluss der Gesellschaft. Bettina Dunkel.
Was macht das Menschsein aus? Welche Verbindungen, welche einschneidenden oder scheinbar nebensächlichen Momente im Leben machen uns zu dem, was wir sind, was wir werden? Es sind die großen Fragen, die sich im Alltäglichen verbergen, denen der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda in seinen Filmen auf den Grund geht. Oft stehen Familien im Zentrum seiner zutiefst humanistischen Gesellschaftsporträts. Oft sind es Kinder, die Dinge hinterfragen, die Erwachsene nicht wahrnehmen.
Wer ist das Monster? Wer ist das Monster?
In Die Unschuld, seinem neuen, in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichneten Melodram, wird die handlungsbestimmende Frage ein ums andere Mal gestellt. Wer ist das Monster in dieser Geschichte, die auf den ersten Blick von Mobbing handelt? Final beantwortet wird sie nie. weil es um weit mehr geht als ein abschließendes Urteil und weil manche Aspekte im Leben so komplex sind, dass sie laufend hinterfragt werden müssen. Entsprechend verschachtelt ist der Aufbau von Die Unschuld. Unvermittelt und von Anfang an leicht rätselhaft beginnt der Film, der in einer Kleinstadt in Japan spielt. Das Dach eines Hochhauses steht in Flammen. Aus sicherer Distanz beobachten eine Mutter und ihr 11-jähriger Sohn die in den Nachthimmel züngelnden Flammen. Ihr Verhältnis ist liebevoll. Für den verstorbenen Ehemann und Vater haben sie einen kleinen Altar in einer Wohnzimmernische errichtet. Die Lücke, die er hinterlassen hat, ist groß. Die Bindung zwischen Mutter und Sohn dafür umso enger.
Mama, ich muss dir nicht leid tun.
Als sich Minato von heute auf morgen seltsam zu verhalten beginnt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Er schneidet sich die Haare ab, treibt sich nachts in einem Waldstück herum, wirft sich aus einem fahrenden Auto. Auslöser scheint ein Lehrer zu sein, der Minato beschimpft und geschlagen haben soll. So zumindest schildert es der Junge seiner Mutter nach längerem Drängen. Aber ist das wirklich die ganze Wahrheit? Statt die Geschichte chronologisch weiterzuerzählen, springt Koreeda an den Anfang zurück. Diesmal schlendert Minatos Lehrer mit seiner Freundin an dem brennenden Hochhaus vorbei, sagt vorbeirennenden Schülern, dass sie nach Hause gehen sollen, erscheint bestimmt, aber fürsorglich. Je weiter die Handlung voranschreitet, desto klarer wird, was später an der Schule vorgefallen ist. Nicht Minato ist das Mobbingopfer, der Junge selbst mobbt einen Mitschüler. So jedenfalls nimmt es der Lehrer wahr. Doch auch diese Geschichte steckt voller Halbwahrheiten.
Wenn wir sagen, dass der Junge Schuld hatte, wird die Mutter garantiert wütend.
Wenn die Schulbehörde von der Sache Wind bekommt, dann wird die ganze Schule bestraft.
Die volle Dimension der Ereignisse eröffnet sich im letzten und emotionalsten Teil, der wieder die Perspektive wechselt und die Sicht des Jungen schildert. Erneut werden Zusammenhänge und Charakterzüge klarer und der bislang nur angedeutete Kern der Geschichte wird freigelegt. Sensibel arbeitet Koreeda heraus, wie schwer es für Heranwachsende sein kann, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Insbesondere dann, wenn die Menschen, die ihnen Orientierung bieten sollen, selbst gefangen sind in einem Korsett aus Konventionen. Für sein Handeln verurteilt wird niemand in diesem meisterhaft erzählten Gesellschaftsbild, denn Fehler gehören zum Leben dazu. Allerdings, so die Botschaft des Films, ist es nicht damit getan, sich zu entschuldigen, sondern daraus zu lernen und gemeinsam einen Ausweg zu finden.
Seit dieser Woche in den Kinos Die Unschuld von Hirokazu Koreeda. Wer ihn einmal live im Konzertsaal erlebt hat, der weiß, was die Nachricht von seinem Tod bedeutet. Maurizio Pollini, einer der spannendsten Pianisten der letzten Jahrzehnte, ist mit 82 Jahren in seiner Heimatstadt Mailand gestorben. Das Publikum war bei seinen technisch brillanten Auftritten gefordert. Pollini mischte gerne klassisches Repertoire und Moderne und engagierte sich auch politisch leidenschaftlich. Lisa Weiß blickt zurück auf eine lange Karriere und auf eine eigenwillige Persönlichkeit.
Er war einer der ganz großen Pianisten seiner Zeit. Wenn Maurizio Pollini Beethoven gespielt hat, dann blieb für viele der Konzertbesucher die Zeit für einen Augenblick stehen. Immer wieder hat er Beethoven auch aufgenommen. Dabei hat er sich zu Beginn seiner Karriere erst einmal einen Namen mit Chopin-Interpretationen gemacht. Er war gerade einmal 14 Jahre alt, als er Chopin-Etüden öffentlich in Mailand spielte. Mit 18 gewann er dann den internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau, einen der anspruchsvollsten Wettbewerbe für junge Pianisten weltweit. Starpianist und Jurymitglied Arthur Rubinstein sagte damals über ihn: Dieser Knabe spielt besser Klavier als wir alle. Es war der Start von Pollinis Karriere. Ab da war er auf den Konzertbühnen in aller Welt zu Hause.
Mein Repertoire ist nicht sehr breit. Es gibt Pianisten, die ein viel größeres hatten oder haben. Aber ich habe mein Repertoire in der Gewissheit gewählt, dass dieses oder jenes bestimmte Werk mich niemals ermüdet.
Non mi avrebbe mai stancato.
Dabei hat sich Maurizio Pollini auch der Klaviermusik des 20. Jahrhunderts angenommen. Er hat Schönberg gespielt, Berio, Nono. Und dann doch wieder die Kritiker mit seiner Aufnahme des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach begeistert. Die Liebe zur Musik hat Pollini schon im Elternhaus mitbekommen. Er stammte aus einer Mailänder Künstlerfamilie, sagte selbst:
La musica era.
Die Musik war in der Seele meiner Eltern und Verwandten. Sie war ihre Leidenschaft. Mein Vater, der Architekt, spielte Geige. Er hatte eine Vorliebe für Musik, wie auch meine Mutter, wie auch der Bildhauer Fausto Melotti, mein Onkel.
Für Pollini war die Musik mehr als eine Leidenschaft, sie war eine Berufung. Er war Schüler des legendären Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli. Wohl auch durch ihn wurde er zu einem der technisch besten Pianisten nicht nur seiner Generation, immer bemüht um Klarheit und Präzision.
Das Klavier ist ein ziemlich neutrales Instrument, aber es ist quasi unbegrenzt wandelbar. Ich meine den Prozess, in dem das Klavier zu einem singenden Instrument werden kann. Dieses Instrument reagiert auf gewisse Weise und folgt deinen Sehnsüchten, deiner Suche, auf der du bist. Das ist ganz außerordentlich.
Maurizio Pollini stellte hohe Ansprüche an sich selbst, an sein Repertoire. Er wolle sich nicht langweilen, sagte er einmal. Damit machte er es sich nicht immer leicht. Ebenso wenig wie in den 70er Jahren mit seinem politischen Engagement. Er bezeichnete sich damals als Sozialist. Bei einem Konzert in seiner Heimat Mailand 1972 sollte er eigentlich Chopin spielen, sprach aber dann lieber über den Krieg in Vietnam. Das Konzert wurde abgebrochen. Pollini galt daraufhin als Skandalpianist. Der Kontakt mit seinem Publikum blieb ihm immer wichtig.
Jedes Konzert hat andere Anforderungen, weil die Konzertsäle unterschiedlich sind, weil die Leute sich ändern, weil ich mich ändere, weil das Programm ein anderes ist. Das kann nicht einfach nur eine genaue Reproduktion sein.
Maurizio Pollini trat noch bis ins hohe Alter auf. In den letzten Jahren schaffte er es nicht immer, die technische Präzision der früheren Jahre zu erreichen. Aber wenn doch, dann war sie wieder zu spüren. Die Magie des Augenblicks.
Mehr zu Maurizio Pollini gibt's morgen Abend auf BR Classic. Die Sendung Classic Stars in Memoriam Maurizio Pollini beginnt kurz nach 18 Uhr im Radioprogramm von BR Classic. Andrea Mühlberger wünscht noch einen schönen Sonntag.